Ich würde gerne meine Fragen stellen können und jemanden haben, der mir zuhört und nicht dann nach 30 Jahren Krankenhauserfahrung ein gewisses Wissen oder alles voraussetzt. Und wenn ich ein gewisses Wissen habe, also gerade zum Beispiel, wenn es um meine medikamentöse Einstellung geht, da habe ich einfach wirklich ein Erfahrungswissen, wie reagiert mein Körper, wenn ich die Medikamente erhöhe oder absetze, dann hört halt auch so ein bisschen auf das, was ich sage, und seid nicht immer so viel schlauer als ich.
Hallo und herzlich willkommen zu Sprechen Sie medizinisch, dem Podcast rund um die Kommunikation in der Medizin. Ich freue mich heute, mit einem für mich ganz besonderen Gast sprechen zu können. Sein Name ist Roman Wagelaar. Roman hat im Alter von 9 Jahren aufgrund einer angeborenen Lungenerkrankung ein Spenderherz und Spenderlungen erhalten. Ich habe ihn damals als Ärztin ein Stück auf seinem Weg begleiten dürfen. Jetzt als Erwachsener blickt er auf über 30 Jahre Erfahrung im Umgang mit der Medizin zurück. Hierbei hat er viel Positives zu berichten und die Dankbarkeit für die Leistungen der Medizin und ihrer Protagonisten ist ihm anzumerken. Dennoch gibt es aus seiner Sicht Dinge, die hinsichtlich der Kommunikation verbessert werden könnten. Ich finde es bemerkenswert und lehrreich, durch seinen Blickwinkel die Sicht des Patienten ein Stück weit einzunehmen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Roman für seinen Mut und seine Offenheit, die eigene Geschichte hier zu erzählen. Also, ich freue mich ganz besonders, heute Roman Wagelaar bei mir begrüßen zu dürfen. Ich freue mich deshalb, weil wir uns vor langer Zeit kennengelernt haben, vor vielen, vielen Jahren, in einer sehr ungewöhnlichen, besonderen Situation, nämlich in der Klinik. Und du warst dort der Patient, warst ein sehr junger Patient, ein Kind. Und ich freue mich auf unser Gespräch. Wir haben uns vor kurzem erst wieder getroffen, vor einigen Monaten, und haben uns sehr gut verstanden und sehr, sehr angeregt unterhalten über das Damalige und das Weitere, was danach kam. Und deine Geschichte ist eine medizinische Erfolgsgeschichte, muss man ganz einfach so sehen. Und ich würde mich freuen, wenn du davon erzählst, vielleicht vom Beginn an, wie du magst, wie es gerade für dich passt, wo auch immer du anfangen willst.
Ja, erstmal fange ich mit der Begrüßung an. Hallo Aida. Hallo auch an Sie, alle lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf und über diese Einladung. Und ich freue mich jetzt auch auf das Gespräch. Wir haben uns zwar schon ein bisschen unterhalten, aber irgendwie ist es trotzdem immer wieder spannend, wo es so hingeht. Erzählen kann ich, Aida, wir haben uns kennengelernt, beziehungsweise ich habe dich kennengelernt, da war ich frisch transplantiert. Also ich habe 1998 eine Herz-Lunge-Transplantation bekommen und die Aida Duru war eben damals dort eine noch etwas jüngere Ärztin. Und hat mich quasi betreut und nachbehandelt nach dieser OP. So haben wir uns kennengelernt, ja.
Ja, das war im Klinikum Großhadern in München.
Ganz genau.
Und ich weiß, also ich erinnere mich an einen Moment ganz, ganz besonders. Und zwar bist du hast lange auf der intensivmedizinischen Abteilung des Haunerschen Kinderspitals in München gelebt. Ein Jahr lang, glaube ich.
Ja, fast. Ja.
Ja, fast ein Jahr.
Ja.
Und warst dort beatmet,
ja.
Hattest eine ganz, ganz schwierige Zeit. Also ich habe das ja immer nur aus Erzählungen mitbekommen, aber ich glaube, das waren fürchterliche Szenen zwischendrin, wo du wirklich nicht beatmet werden konntest teilweise. Also es war ganz schwierig aufgrund deiner angeborenen Lungenerkrankung. Für die Fachleute, die hier vielleicht zuhören, eine primärpulmonale Hypertonie. Und ich erinnere mich so gut dran, dass du dann, als die Organe bereit waren, zu uns gekommen bist, zur Transplantation. Und vorbereitet wurdest auf der Station von den Schwestern, von uns Ärzten und dann runtergefahren wurdest zum OP mit deinem Bett. Und du saßt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und die Erinnerung trügt ja immer noch so vielen Jahren, aber ich habe dich noch so vor Augen, dass du im Schneidersitz mit der Beatmungsmaschine nebendran im Bett gesessen hast und so ein Victory-Zeichen gemacht hast. Das ist das Bild, das ich vor Augen habe. Dieses Victory-Zeichen, ein dickes Grinsen auf den Lippen, auf dem Mund. Und so bist du in den OP runtergefahren worden, in deinem Bett im Schneidersitz sitzend. Wie gesagt, vielleicht erinnere ich mich da falsch dran, aber irgendwas muss schon wahr dran gewesen sein, dass du da so eine Einstellung hattest wie, okay, jetzt geht's los.
Ja, ja, also ich persönlich erinnere mich an diese Situation nicht mehr, aber meine Mama erzählt es auch immer wieder, dass das für sie auch dieses Zeichen war. Meine Mama hatte natürlich auch panische Angst oder tierische Angst, was da jetzt kommt mit der OP. Das ist ja ein großer Eingriff, wo von vornherein auch nicht klar war, ob und wie ich diese OP überstehe. Aber meine Mama sagt auch immer wieder, dass dieser Moment, wo ich ihr dieses Victory-Zeichen gezeigt habe, für sie der Moment war, okay, der packt es jetzt. Danach geht es ihm besser. Das ist jetzt so. Das ist gut so, wie es ist, weil natürlich als Mutter hat man in so einer Situation auch Angst um sein Kind.
Ja. Ja, und wahrscheinlich hat deine Mutter nicht nur in der Situation Angst gehabt, sondern die ganze Zeit, eigentlich seit deiner Geburt wahrscheinlich, oder?
Ja, natürlich, meine Kindheit war geprägt durch meine Krankheit, meine frühe Kindheit, muss man sagen. Und nicht nur meine Kindheit, sondern natürlich unser ganzes Familienleben. Also ich wurde mit einem halb, dreiviertel Jahr, hat man diese Erkrankung dann festgestellt. Vorher war ich einfach sehr schwach und habe nicht gut gegessen und so, aber das hat dann angefangen, dass ich immer so Hüstel- und Hustanfälle bekommen habe und ohnmächtig wurde und ganz blaue Lippen hatte. Und dann wurde das eben diagnostiziert, diese Hypotonie. Und ich wurde dann früh mit Sauerstoff therapiert bzw. unterstützt und hing an dieser Maschine eigentlich, seit ich denken kann, bis zur Transplantation. Ja, meine Mutter hat immer gesagt, oder ich meine mich zu erinnern, dass es immer so 23 Stunden am Tag waren, wo ich Sauerstoff bekommen habe als Kind noch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der Fachausdruck dafür ist, aber so eine Tröte unterm Kinn haben wir es immer genannt. Das ist so ein abgeschnittener Plastikschlauch, so mehr oder weniger, der einem das Sauerstoff ins Gesicht bläst. Und später dann mit einer Nasenbrille, die man ja so auch kennt, wo der Schlauch dann durch das ganze Haus lief und wir unten einfach eine große Sauerstoffflasche im Keller hatten. Und mobil hatte ich dann so mein sogenanntes Fritzle, also die Maschinen hießen Fritz und Fritzle. Fritz war die große Sauerstoffflasche im Keller und das Fritzle war mein mobiles Sauerstoffgerät, das ich dann immer quasi in so einer kleinen, selbstgeschmiedete Kerle hinter mir hergezogen habe.
Ja, und damit bist du auch zur Schule gegangen, als du in das Alter kamst, zur Schule zu gehen.
Kindergarten, Schule, ja.
Ja.
Also Grundschule die ersten 3 Jahre und dann kam ich ja in die Klinik. Beziehungsweise in der zweiten Klasse kam ich in die Klinik, ja.
Ja, und auch das war ja schon ein Wunder auf eine bestimmte Art und Weise, denn die Ärzte hatten dir nach der Geburt eigentlich kein langes Leben gegeben und es war dann schon unglaublich, dass du überhaupt so weit kamst, dass du bis ins Schulalter kamst und sogar auch die Schule geschafft hast. Also das war alles nicht so vorhergesehen, oder?
Nee, das war nicht so vorhersehbar. Ich muss sagen, das sind ja alles nur Sachen, die ich von Erinnerung weiß. Aber anscheinend, es gab so einen Professor in der Klinik damals, der hat, als meine Krankheit diagnostiziert wurde, gesagt zu meiner Mutter, der Kerle wird keine 2 Jahre alt. Ja, jetzt bin ich 34 und immer noch da. Das zieht sich so ein bisschen einfach durch. Also die Prognosen waren, ich glaube, heutzutage geht man etwas anders mit Prognosen um. Damals hat man die halt so ausgesprochen, wie man es gedacht hat. Ich bin froh, dass die manchmal auch falsch lagen, die Ärzte. Genau, also das war die erste Prognose, die nicht eingehalten wurde. Und die zweite Prognose war, nach der Transplantation hat man zu mir gesagt, wenn meine Organe so 7, 8 Jahre halten, dann kann ich froh sein. Ich habe vor 2 Wochen mein 25-Jähriges gefeiert, also 25 Jahre Herz und Lunge transplantiert.
Wow.
Und ja, bin damit ganz glücklich.
Ja, das ist unglaublich, 25 Jahre, vor allen Dingen, wenn man an die Prognose denkt, die damals gesagt wurde. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das damals so ungefähr kombinierte Herz-Lungen-Transplantation im Kindesalter, eine Überlebensrate von 10%, 5 Jahre, glaube ich. Also dass nur 5% überhaupt, 10% 5 Jahre lang überleben. Und ich weiß nicht, ob ich das richtig in Erinnerung habe, aber es war ziemlich niedrig. Und ich weiß auch noch, und das ist was zum Thema Kommunikation, und dies ist ja ein Podcast über das Thema Kommunikation, dass es so ein bisschen hin und her gab in der Zeit, als du auf der Intensivstation im Haunerschen Kinderspital lagst, ob du überhaupt transplantiert werden darfst oder nicht oder solltest oder nicht. Du erinnerst dich auch daran, an das Hin und Her, oder?
Jein, also dieses Hin und Her hinter den Kulissen, sage ich jetzt mal, im medizinischen Kreis, also zwischen Ärzten und Schwestern oder sowas, jetzt gar nicht, daran erinnere ich mich nicht, aber ich erinnere mich an eine Situation, da kam der Chirurg, der die OP überlegt hat, durchzuführen, eigentlich wegen einem anderen Jungen auf die Station. Und dann hat meine Mama gesagt, so, dem musst du jetzt mal zeigen, dass du leben willst. Und ich hatte damals so ein Playmobil-Feuerwehrauto mit so einer kleinen Handpumpe und damit habe ich den nass gespritzt und habe eigentlich an dem Tag nicht mehr als sonst, aber ich habe halt die Station so ein bisschen auf Trab gehalten. Und so wurde es mir erzählt, ob das so stimmt oder nicht, hat der Arzt dann wohl im Nachhinein gesagt, der Kerle, der hat so einen Überlebenswillen, das müssen wir einfach probieren. So ist zumindest meine Erinnerung an diese Situation, aber wie gesagt, die Erinnerungen sind auch verwaschen und so ein bisschen eingefärbt auch. Aber dieses Feuerwehrauto habe ich immer noch und bin froh, dass meine Tochter heutzutage gern damit spielt. Und ja.
Oh, schön.
Ja, und auf jeden Fall zu dem Punkt einfach noch, die OP war bei mir vor allem damals wohl auch so riskant, weil ich mit einem Tracheostoma, also mit einem Luftröhrenschnitt, beatmet war und das wohl irgendwie gefährlich war, weil man ja eigentlich quasi von oben nach unten schneidet und die Narben dann so näher aneinander lägen oder ich weiß nicht genau, warum das so problematisch das da war oder sein sollte. Und deshalb hat man mich quasi auch von rechts nach links einmal aufgeschnitten. Also ich habe eine W-förmige Narbe von rechts nach links und nicht von oben nach unten. Wie ich es auch von einigen anderen Transplantierten kenne, die haben tatsächlich Schnitte von oben nach unten.
Ja. Ja, und ein weiteres Problem war, so wie ich mich daran erinnere, dass die Sorge war, dadurch, dass du so Langzeit beatmet warst und tracheostomiert, also diesen Luftröhrenschnitt hattest, da setzen sich gerne Bakterien fest und diese Bakterien können natürlich nach der Transplantation, wenn du Immunsuppressiva bekommst, also Medikamente, die das Immunsystem runterregeln, damit dieses fremde Herz und die fremden Lungen nicht abgestoßen werden, zu heftigen Infektionen und nicht beherrschbaren Infektionen führen können, bakteriellen Infektionen, diese Besiedelung mit den Bakterien. Und ich glaube, das war mit ein Grund, vielleicht zusätzlich zu diesen chirurgischen Gründen, dass gesagt wurde, eigentlich sollen Patienten mit Tracheostoma nicht Herz-Lungen transplantiert werden. Also es war damals, galt es als Kontraindikation. Und dann hast du, glaube ich, alle überzeugt mit deinem Lebenswillen, dass es doch gemacht wurde, dass gesagt wurde, okay, dieser Junge wird, wenn es Organe geben soll, diese Organe auch bekommen. Und 25 Jahre, ich glaube, das spricht für sich. Das ist geradezu unglaublich. Und
ja,
dir geht's gut,
da
muss
einfach
man dazu sagen, oder?
Ja, mir geht's verhältnismäßig gut, ja. Ich kann und will und werde mich nicht beschweren. In dem Sinn einfach nochmal Danke an und auch irgendwie möchte ich eine Lanze brechen für Leute, die sich nicht unbedingt immer nur an so Konventionen, das haben wir bisher nicht gemacht und das machen wir bisher nicht so, brechen. Dieser Arzt hat da wohl einfach dieses wir machen das eigentlich nicht, weil es ist gefährlich, über gegangen und mir damit mein Leben geschenkt und überhaupt eine Chance auf ein Leben gegeben, weil dieses Leben da auf der Intensivstation, das hätte ich nicht mehr lange überlebt. Also es war ein paar Mal knapp und eines der nächsten Male wäre es halt anders ausgegangen, definitiv. Und jetzt habe ich ein ganz normales Leben mit einer anständigen Qualität, worüber ich wirklich sehr froh und dankbar bin, einfach auch dem ganzen medizinischen Personal. Und ich finde unser Gespräch jetzt gerade einfach schon spannend, weil dieses Detail, dass tracheostomierte Patientinnen und Patienten nicht transplantiert werden sollten, weil sich die Bakterien da so ansammeln und zu unkontrollierten Infektionen führen kann. Das kannte ich jetzt oder wusste ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Das ist dann das Hintergrundwissen, das die Ärzte auf der anderen Seite quasi wissen und kennen. Und ich als kleinem Patient, ich weiß gar nicht, ob mit meinen Eltern da so drüber gesprochen wurde, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich als Kind habe das natürlich nicht gewusst.
Ja. Das mag auch heutzutage wirklich ganz anders sein und keine Kontraindikation mehr sein, schon lange nicht mehr.
Aber dann haben wir ja einen Trend gesetzt, dann ist ja gut.
Vielleicht, ja, das kann durchaus sein, ja, ja. Du hast so viel Kontakt gehabt, eigentlich dein ganzes Leben lang mit Ärzten, mit Pflegenden, mit Ärztinnen, mit medizinischem Personal noch und nöcher, Physiotherapeuten, Psychologen. Ich erinnere mich an die Psychologin, die dich betreut hat nach der Transplantation, weil du wirklich eine Abhängigkeit hattest von dieser Maschine. Du wolltest diese Beatmungsmaschine gar nicht loswerden, weil die dir Sicherheit gegeben hat, nicht wahr? Also so viel Kontakt, auch heutzutage musst du ja zu Kontrollen gehen weiterhin und so. Wie ist deine Wertung der Medizin in Sachen Kommunikation? Wie läuft es? Da gibt es bestimmt viele verschiedene Beispiele, die du hast, gute und negative.
Also erstmal kann man das mit Sicherheit nicht über einen Kamm scheren. Also das fällt und steht immer mit den Personen, mit denen man zu tun hat. Und auch bei denen gibt es manchmal einfach auch verschiedene Phasen. Also ich habe einfach Ärzte, die mich schon ganz lange behandeln und mit denen war die Kommunikation mal gut, mal schlecht. Meine Erfahrung ist auch natürlich immer, wie man in den Wald reinbläst, so bläst es auch raus. Also ich hatte auch so eine Phase, wo mich die Ärzte auf Deutsch alle angekotzt haben, wo ich wirklich rotzig zu denen war. Und dann kam es irgendwie halt auch ein Stück weit rotzig zurück. Das sind menschliche Prozesse. Aber allgemein würde ich mir schon wünschen, dass auch mir als langjährigem Patient Dinge erklärt werden, die passieren oder auch nicht passieren. Und zwar detailliert erklärt werden. Ich erinnere mich einfach auch so an so ein paar Situationen, wo es mir nicht gut ging. Also das gibt es einfach auch in meinem Leben immer wieder. Jetzt zum Glück schon ein paar Jahre nicht mehr, aber dass ich irgendwelche Infekte habe. Und dann möchte ich auch, dass man mir als erfahrenem Patienten das ordentlich erklärt. Und auch auf meine Meinung so ein Stück weit hört. Und das habe ich oft erfahren, aber das eine oder andere Mal eben einfach auch nicht erfahren. Und mittlerweile habe ich nach 30 Jahren Medizinerfahrung als Patient das Standing, dass ich die Ärzte im Grunde nicht mehr loslasse oder aus meinem Zimmer lasse, bevor meine Fragen beantwortet sind. Wobei das sozusagen auch ein Trugschluss ist, weil nicht immer in den 5 Minuten, wo der Arzt dann mal bei dir ist, hast du wirklich alle Fragen, die du hast, parat. Die kommen manchmal einfach auch so im Fluss des drüber Nachdenkens manchmal. Und dann ist der Arzt eigentlich schon lang wieder weg oder die Ärztin.
Ja.
Und dann kommst du dir schon wieder unangenehm vor, wenn du den Arzt nochmal sprechen willst. Und das wird dir dann eigentlich auch deutlich gemacht, dass du heute den Arzt manchmal schon auch gesehen hast. Also das kriegt man dann manchmal schon auch zu spüren. Und das ist so, ich kann das als Patient nicht genau betiteln oder möchte mir das auch nicht rausnehmen zu betiteln, woran das liegt. Aber das ist ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt. Ich würde gerne meine Fragen stellen können und jemanden haben, der mir zuhört und nicht dann nach 30 Jahren Krankenhauserfahrung ein gewisses Wissen oder alles voraussetzt. Und wenn ich ein gewisses Wissen habe, also gerade zum Beispiel, wenn es um meine medikamentöse Einstellung geht, da habe ich einfach wirklich ein Erfahrungswissen, wie reagiert mein Körper, wenn ich die Medikamente erhöhe oder absetze, dann hört halt auch so ein bisschen auf das, was ich sage und seid nicht immer so viel schlauer als ich. Aber das ist natürlich schwierig, weil ich merke gerade selber, während ich spreche, ich sage, dass ihr mir alles von der Pike auf erklärt. Aber auf der anderen Seite weiß ich halt auch schon viel und möchte, dass ihr mir nicht so viele Vorschriften macht. Also es ist natürlich schon irgendwie, deshalb finde ich das auch so gut, dass wir darüber sprechen, weil es ist verdammt schwierig, in so einem Setting angemessen zu kommunizieren. Und dessen bin ich mir durchaus bewusst.
Du hast ja, du nimmst Medikamente, Immunsuppressiva, die dein Immunsystem, deine Abwehrkräfte schwächen, damit die Organe nicht abgestoßen werden. Und dazu muss immer wieder Blut abgenommen werden, regelmäßig, um Spiegel, also Medikamentenspiegel im Blut zu bestimmen, wonach dann erneut eingestellt wird, wie viel du von diesem Medikament nimmst.
Ganz genau.
Also das ist FK 506 bei dir, Tacrolimus, ne?
Ja, pro Graf.
Und pro Graf, genau. Das ist natürlich was, da hast du einen unglaublichen Erfahrungsschatz. Seit 25 Jahren machst du das.
Ja.
So einen Überblick hat natürlich kein Arzt, oder?
Nee, also und da, also viele, mit denen man das macht, oder beziehungsweise, also ich mache das ja mit dem Klinikum Großhadern immer noch. Und die Spiegelsprechstunde, also das läuft so ab, ich schicke da mein Blut über den Hausarzt ein und die Spiegelsprechstunde, die rufen mich an und sagen mir das und dann sprechen wir das auch ab. Das ist auf Augenhöhe, das ist in Ordnung. Mhm. Aber was ich halt einfach schon erfahren habe, ist, wenn du dann irgendwo stationär bist und da ist halt ein junger Arzt, der meint dir jetzt einfach erzählen zu müssen, wie du deine Medikamente zu nehmen hast, und lässt deine Widerworte gar nicht zu. Also ich kann mich erinnern, da wollte er mal einmal, da war es irgendwie minimal zu niedrig und dann wollte er, dass ich gleich um Milligramm erhöhe und dann wusste ich genau, also wenn ich jetzt um Milligramm erhöhe, dann habe ich übermorgen einen Spiegel, der geht durch die Decke und dann habe ich wieder nichts gewonnen. Mhm. So, und der hat darauf bestanden, dass ich das so nehme. Dann habe ich mir gedacht, ja, ich sage jetzt mal ja. Aber habe es dann natürlich nicht so genommen, weil das ist mein Körper, da treffe ich Entscheidungen. Und habe es dann auch mit dem Chefarzt, der mich halt schon lange kennt, einfach besprochen und hat gesagt, hey, ich habe das jetzt so genommen, wie ich es meine. Und so war es im Ende in Ordnung und siehe da, der Spiegel hat dann auch gestimmt. Also, ja.
Ja.
Das gibt es immer wieder.
Und ist es irgendwie diesem Arzt zurückgemeldet worden? Also hat der daraus gelernt oder lernen können?
Ja, der wurde, das war in Sachen Kommunikation nicht so gut, in der nächsten Visite vom Chef vor meinen Augen ziemlich, ja, auf Schwäbisch sagt man, versäckelt. Das fand ich nicht so professionell, aber ja, vielleicht hat er was draus gelernt.
Ja. Okay. Wenn du die Medizin anschaust, ich muss gerade dran denken, dass du deinen Vater ja die letzte Zeit begleitet hast und da wahrscheinlich auch einiges an Kontakten hattest, denn er war sehr krank mit der Medizin. Ich erinnere mich auch dran, dass du, als er krank war, mir mal erzählt hast, dass er unbedingt einen Arzt sprechen wollte, aber keiner da war und er tagelang überhaupt nicht wusste, was eigentlich los ist. Was waren da so deine Erfahrungen in Sachen Kommunikation? Gibt es da was?
Ja, die Sache mit meinem Papa tatsächlich, die hat, kann ich auch nicht sagen, keinen guten Eindruck hinterlassen. Also die erste Zeit hat für mich keinen Eindruck. Bis zur Diagnose, finde ich, hat die Medizin da ein katastrophales Bild auf ganz vielen Ebenen. Oder die medizinische Versorgung ein katastrophales Bild auf ganz vielen Ebenen abgegeben. Das ging so weit, dass mein Papa seine Diagnose am Ende durch einen Arztbrief, den er schriftlich bekommen hat, erfahren hat. Und das war eine tödliche Diagnose. Er hat irgendwie von den Ärzten, also es war so, er war zur bildgebenden Diagnostik und hat danach eigentlich kein Arztgespräch bekommen. Und irgendwann kam halt der Arztbrief, wo halt drin stand, ja, Verdacht auf verschiedene Tumore. Und dann googelt man das und reimt sich dann zusammen, was das bedeutet. Und am Ende wusste mein Vater dann, bevor er zum Arztgespräch ging, eigentlich, dass das sein Todesurteil ist. Und das fand ich ziemlich heftig. Also das, ja.
Ja.
Es geht mir bis heute nicht runter. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, er wurde dann danach ganz arg toll, vor allem jetzt die letzte Zeit, ambulant, von einem palliativen, ambulanten Team ganz wunderbar versorgt, aber auch die Kommunikation mit seinen Kindern, also mir und meinen Schwestern und meiner Mutter eben, toll. Die waren sehr flexibel, sind sofort gekommen, wenn es irgendwas gab. Das war klasse und auch die letzte Zeit, die letzten 24 Stunden etwa auf der Palliativstation, das war dann wirklich gut. Also auch da war es wieder ein zweischneidiges Schwert. Also man kann nicht sagen, die Medizin allgemein, die kann nicht kommunizieren, das stimmt nicht. Aber es können halt auch nicht alle kommunizieren. Und vor allem in dem Moment, wo Zuständigkeiten sich überschneiden. Also dann, da waren Radiologe im Spiel, da waren Onkologen mit im Spiel, da waren Pneumologen mit im Spiel. Und irgendwie war mein Eindruck, ich war jetzt nicht ganz direkt dran, meine Mama hat es näher begleitet, war mein Eindruck, der eine weiß nicht, was der andere tut oder die sprechen nicht miteinander. Und dann wird so unbedacht so ein Arztbrief rausgehauen. Ja, und muss ich dann seine Diagnose googeln und das fand ich schlimm. Das fand ich echt schlimm.
Ja. Ja. Also dazu fallen mir so ein paar Sachen ein, die ich gerne erwähnen würde. Das eine ist, es gibt ein Buch, ich habe das auf Englisch gelesen und ich kenne auch nur den englischen Titel, das heißt When Breath Becomes Air, also wenn der Atem,
wenn Luft wird.
Wenn das Atmen Luft wird, aber das heißt auf Deutsch anders, das gibt es auch auf Deutsch. Das ist geschrieben von einem amerikanischen Neurochirurgen, der im Alter von 30 Endstadium Lungenkrebs diagnostiziert bekommt und als Arzt erst weiterarbeitet, aber dann diese ganzen Therapien unternimmt, auch experimentelle Therapien und dann auch verstirbt. Und er hat in seinen letzten Monaten dieses Buch geschrieben. Es ist ein extrem bewegendes Buch. Also ich habe das 2-3 Mal gelesen. Und er spricht an einer Stelle genau von dem Problem, wenn so viele verschiedene Fachrichtungen arbeiten und der eine dreht hier ein Schräubchen, der andere an dem anderen. Ja, jeder sieht so sein kleines Blickfeld, sein eigenes Organ oder sein eigenes Problem. Und dann hat er das genannt, und das ist vielleicht im Amerikanischen ein gängiger Begriff in der Medizin, das Wicos-Problem. Who's the captain of the ship? Also abgekürzt als Akronym Wicos. Und wer hat hier eigentlich, wer steuert das Boot? Ja? Wer steuert eigentlich das Schiff? Und das ist so oft so in der Medizin, wenn so viele verschiedene involviert sind, dass keiner irgendwie da ist, oder oft, ich will das jetzt nicht total verallgemeinern, aber oft keiner da ist, der das Ganze, den Überblick behält und das Ganze auch irgendwie mit dem Patienten zusammen in eine Richtung bringt, sodass es wirklich diese geteilte, partizipative Entscheidungsfindung geben kann, ja? Dass man den Weg gemeinsam geht. Das ist das eine, was mir dazu einfällt. Das andere ist, es ist irgendwie wiederkehrend in diesem Podcast, dass die Palliativmedizin irgendwie eine Ausnahme darstellt. Dass in der Palliativmedizin eine bessere Kommunikation vorherrscht als im Rest der Medizin. Und die Palliativmediziner und Pflegenden werden natürlich auch ausgebildet in Sachen Kommunikation. Du wolltest was sagen.
Ja, die Palliativmediziner, die waren da irgendwie gut. Aber ich hatte den Eindruck, die hatten einfach auch zeitlich irgendwie andere Ressourcen zur Verfügung. Also gerade vor allem dieses ambulante Team, wenn man das angerufen hat, das war eine Stunde später da. Und das hat meiner Mutter vor allem, dann auch meine große Schwester, die sich ja dann in der letzten Zeit wirklich sehr intensiv um meinen Papa gekümmert haben, das hat denen natürlich Sicherheit gegeben. Weil wir alle haben so einen Prozess das erste Mal mit begleitet oder miterlebt. Und das war auch mein erster Kontakt mit der Palliativmedizin. Aber auch zu mir waren die einfach super. Und anscheinend ist die palliative Medizin da eine Ausnahme, wobei man ja auch sagen muss, da herrscht, also wenn jemand dahin kommt, dann herrscht Klarheit. Vorher ist ganz wenig Klarheit. Vorher hat es ja oft was mit Diagnose und man muss einfach darauf aufpassen, dass diese Therapie den anderen Körperteil nicht so sehr schädigt und so, das ist ja dann immer so ein Zusammenspiel. Und da, wenn man in dem Stadium der Palliativmedizin ankommt, ich glaube, da herrscht dann schon die Klarheit, es geht jetzt nur noch darum, die restliche Zeit, so viel sie auch ist, so schön wie möglich oder so wenig leidvoll wie möglich zu gestalten. Das soll das nicht lindern. Also dieses Aufgabenfeld ist sehr schwer. Vor allem, da sieht man ja auch irgendwie so sehr viele schlimme Sachen und deshalb gebührt den Leuten ja noch mehr Respekt einfach. Also und das.
Ja.
Aber ich glaube, diese Klarheit macht es auch ein Stück weit einfacher. Also ist jetzt meine Vermutung einfach.
Ja. Und die Zeit, ne? Die Zeit, die sie sich nehmen für den Patienten. Und ich muss an die letzte Podcast-Folge denken. Da hat die Bettina erzählt über Geburt und Schwangerschaft und Geburt und wie da kommuniziert wird.
Ja.
Und sie meinte, sie persönlich findet, dass man so viel von der Palliativmedizin lernen kann, von dieser Einstellung erstmal zuzuhören, statt gleich ungefragte Fragen zu beantworten, erstmal zu fragen und zuzuhören. Und das geschieht relativ wenig, oder? In der Feldwald-Hund-Niesen-Medizin.
Ja, nee, also oft hast du so das Gefühl, die müssen jetzt innerhalb von 2 Minuten alle Fragen beantworten, bevor sie aufkommen. Das ist schon richtig. Aber man muss ja auch sagen, dieses erstmal zuhören, was ist mit dem Mensch gerade los, ist ja so ein beraterisches Standard-Tool. Ja? Das ist ja jetzt nichts ganz Spezielles. Und in der Medizin macht man ja einfach auch viel Beratung. Aber das kommt da zu kurz und ja, mein Eindruck ist oft, dass es wirklich ein Zeitproblem ist, aber man weiß ja auch nie, was hinter den Kulissen steckt. Also, ja.
Ja. Sicherlich ist es mit der Zeit ein Problem, aber es ist manchmal auch eine Ausrede, behaupte ich.
kann schon sein, ja. Also ich weiß, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesprochen, du und ich zusammen, und da hast du auch mal die These aufgestellt, oder ich weiß auch nicht mehr, ob das deine These ist oder ob du das irgendwo gelesen hast, dass eine ordentliche Beratung auch Zeit sparen kann. Das glaube ich schon. Weil wenn man sich einmal Zeit nimmt, dann muss man nicht noch dreimal danach vielleicht ins Zimmer laufen.
Genau.
Und das kann ich mir schon vorstellen. Und wenn sich jemand Zeit für mich nimmt, dann, also, das sind ja dann oft einfach 2-3 Minuten länger. Ja, also es geht nicht darum, dass ich möchte, dass jetzt irgendein Arzt 1,5 Stunden bei mir am Bett sitzt und mich bemuttert, wie schlecht es mir geht. Das ist gar nicht das, was ich möchte, aber so, dass ich schon das Gefühl habe, der Mensch sitzt da in Ruhe und ist nicht in Stress. Allein das, wie viele Minuten das am Ende ausmacht, das vermag ich gar nicht zu sagen, aber für mich ist oft auch so dieses, boah, der steht aber total unter Druck und Stress, das merkt man ja als Patient sofort. Und dann ist man schon ein Stück weit gehemmt. Ja? Und wenn der dich quasi erstmal totquatscht und dir erzählt, was alles sein könnte, das macht dir erstmal auch Angst, aber er möchte halt so viele Fragen wie möglich beantwortet haben im Vorhinein, bevor sie kommen, bevor er dann wieder darauf antworten muss. Oder vielleicht hat er ja auch Angst, dass er, wenn er irgendwas offen lässt, damit irgendwie Ängste weg, die dann nicht ausgesprochen werden. Aber manchmal ist es genau umgekehrt. Die Ängste kommen schon, aber dann fragt man ja auch.
Ja.
Also ich erinnere mich auch, weil du jetzt gerade Schwangerschaft und Geburt sagst, auch irgendwie die während der oder kurz vor der Geburt von unserer Tochter, da gab es auch einfach keine Komplikationen, aber die Herztöne waren nicht so gut und die Dame, die das festgestellt hat, war sofort wieder weg und das hat uns Angst gemacht. Also einerseits habe ich dann gesagt mit meiner Medizinerfahrung, hey, wenn die gleich wieder weg ist, ist schon nichts Lebensbedrohliches. Aber das lässt dann Raum irgendwie, dann war die weg und dann hatten wir Raum zu fantasieren, ja, was ist denn jetzt, wenn die Herztöne irgendwie leiser oder nicht so gut sind. Am Ende war alles völlig in Ordnung und wäre die Frau irgendwie kurz, hätten wir das Gefühl gehabt, die hat jetzt Zeit und wir können noch 2-3 Fragen stellen oder können fragen, ist das was Schlimmes und was hat das genau zu bedeuten, dann hätten wir vielleicht auch einfach irgendwie dann weniger Sorgen gehabt und ich habe sie dann irgendwann... Ich habe dann gesagt, so, wir fragen das jetzt. Ich bin dann da halt so.
Ja.
Und dann kam sie auch nochmal und hat dann auch gesagt, dass es im Grunde nichts groß Beängstigendes ist, aber man muss jetzt halt genauer beobachten. Und dann war es ja auch okay. Dann fühlt man sich auch wohl.
Ja. Ich wollte noch mal eine Sache aufgreifen, die du vorhin erwähnt hast, dass dein Vater diesen Radiologiebericht bekommen hat und mehr oder weniger die Diagnose da offenbart bekommen hat durch so ein Schreiben. Ich glaube, das ist was, was heutzutage immer häufiger passiert, weil gerade in der Radiologie, du wirst irgendwo hingeschickt, also mir selber ist es vor einiger Zeit so gegangen, du wirst irgendwo hingeschickt, da wird dann diese Bildgebung gemacht, du sprichst mit niemanden oder du weißt gar nicht, wer ist ja eigentlich Arzt, wer ist ja eigentlich Pflegende, also das ist wirklich wie eine Maschinerie, kommst da in eine Röhre oder was auch immer gerade gemacht wird, kommst wieder raus und dann durfte ich irgendwie 10 Tage später oder so meinen Bericht abholen. Bin da zu dieser Klinik hin, habe über die Administration an so einem Schalter meinen Bericht abgeholt. Okay, und was mache ich damit? Natürlich mache ich den auf und lese den, ja.
Klar.
Da hätte jetzt aber sonst was drinstehen können. Also du wirst überhaupt nicht aufgefangen, sondern bekommst eine Diagnose mitgeteilt in einem Ton, der dir sowieso fremd ist im medizinischen Jargon. Mhm. Und googelst das natürlich und Google ist wunderbar, aber natürlich nicht immer hilfreich.
Nee.
Und ordnest das vielleicht wie, also ich finde, das ist ein absolutes Unding, muss ich sagen, dass so Diagnosen in Anführungsstrichen mitgeteilt werden. Das ist was, was mich wirklich aufregen kann.
Ja, also ich habe mich find da auch, ich wäre da am liebsten hingegangen und hätte da mal meine Meinung gesagt. Das bringt natürlich nichts, wenn ich dann als Sohn, der da nie dort war oder sowas, da jetzt hingeht und dann die Leute anschreit, weil danach war es mir ehrlich gesagt. Und vor allem die Leute, die du dann erwischst, die können ja in der Regel am wenigsten dafür. Das sind dann die MTAlerinnen oder die Damen, die da halt sitzen und die können ja nichts dafür. Ja, und das sind ja die dann den Groll abkriegen und das bringt dann ja gar nichts. Außer dass du im Zweifel irgendwie die noch gegen dich aufbringst. Und ich weiß aus 30 Jahren Erfahrung, dass das manchmal die wichtigsten Leute sind, dass die auf deiner Seite sind. Mhm. Mit denen muss man gut umgehen.
Ja,
also das ist schon, also die Krankenschwestern und die Leute, die den Laden am Laufen halten, das sind Schlüsselpersonen, dass man mit denen ordentlich umgeht. Das finde ich ganz wichtig, einfach als Patient mit langjähriger Krankenhauserfahrung. Wenn man zu denen wirklich nett und freundlich ist, dann wird alles angenehmer oder weniger unangenehm.
Ja. Das ist vielleicht ein Tipp für Patienten und Patientinnen, nicht wahr? Wie du vorhin schon mal sagtest, wie man in den Wald hineinruft, so kommt es auch heraus. Und,
wohl wissend, dass man natürlich, wenn man im Krankenhaus ist, nie oder oft nicht im Besitz seiner vollen psychischen Kräfte ist, weil man einfach eh unter Druck ist, weil es einem schlecht geht, man oft auch Angst hat oder auch Schmerzen oder sowas. Aber gerade dann will ich was von denen. Und wenn ich was von denen will, dann muss ich mich auch so benehmen, dass ich das kriege. Und mit ein bisschen Freundlichkeit und Charme kann man eigentlich da, fahre ich damit auf jeden Fall besser, wie wenn ich die anranze.
Ja. In USA irgendwo gibt es so ein Programm, wo die jungen Ärzte, bevor sie anfangen in der Klinik zu arbeiten, eine Nacht in der Klinik übernachten sollen als Patient. In einem Patientenbett. Und dann gab es noch was anderes, was ich mal gehört habe, dass man im Patientenbett liegend durchs Krankenhaus geschoben wird. Weißt du, so wie du zum OP-Saal geschoben wirst oder zu irgendwelchen Bildgegenden, zu Untersuchungen oder sonst was. Dieses im Krankenbett liegen und geschoben werden durch das eigene Krankenhaus, obwohl du eigentlich nicht krank bist, sondern der angehende Arzt oder vielleicht sogar der Arzt. Das hat einen ganz besonderen Eindruck auf diese Professionellen, ja, dass sie nämlich sehen, wie das ist. Ja, das Krankenhaus mal aus dieser Perspektive zu sehen. Das finde ich eigentlich einen tollen Ansatz, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es das
finde ich auch eine gute Idee.
Weit verbreitet ist, aber ich finde es eine super Idee.
Wobei man das natürlich dann auch ernst mit einer Ernsthaftigkeit machen muss. Also wenn man dann da kann man sich natürlich auch einen Jux und Gag draus machen. Dann weiß ich nicht, wie viel es bringt. Aber wenn das mit einer Ernsthaftigkeit gemacht wird, dann finde ich das eigentlich eine ganz coole Idee. Wobei man sich dann immer noch die möglichen Schmerzen oder die möglichen Ängste oder alles dazu
genau.
denken muss, weil das genau. sind ja einfach nochmal andere Faktoren, die da einfach eine riesen Rolle spielen. Ja.
Ja.
Ja, aber ja. es fühlt sich ganz arg komisch an, im Krankenbett da durch die Klinik geschoben zu werden. Und das,
ja.
ich weiß nicht, wie oft ich da schon rumgeschoben wurde, aber es ist jedes Mal irgendwie komisch.
Hilflos, ne? Irgendwie ausgeliefert
auch. Ja, eher, eher so ausgeliefert. Und vor allem das Ätzendste ist, also das habe ich auch schon erlebt, wenn du dann stundenlang auf dem Gang rumstehst. Also gerade wenn du nicht selber laufen kannst oder sowas und der Transport ja. eine Stunde dauert, bis der kommt oder so. Das ist gar nicht so selten. Ja. Boah, Katastrophe, ja. dann liegst du da wie auf dem Präsentierteller, alle laufen an dir vorbei, das Leben zieht an dir vorbei und du liegst da auf einem grauen Krankenhausflur. Manchmal sind sie auch weiß. Mhm. Aber auf jeden Fall keine Situation, in denen man angenehm oder sich wohlfühlt. Ja.
Ja. Ja.
Und auch mit den, aber was auch die Erfahrung ist, diese Transportleute, die haben oft nochmal eine ganz andere Herangehensweise als das Pflegepersonal. Das finde ich immer ganz cool. Das ist mir jetzt auch im Zusammenhang mit meinem Papa aufgefallen. Mein Papa ging es echt nicht gut, aber kaum kam der Typ, der hat einen Scherz gemacht. Also der Mann vom Transport, ja. Hat auch nicht so gut Deutsch gesprochen, aber der hat dann irgendwie einen Witz gemacht und hat die Situation super aufgelockert. Also die bringen nochmal einen ganz anderen Flair mit, weil die auch keine Ahnung haben, wer du bist, was du hast, sondern die wollen da ihre, ja wahrscheinlich schon auch eintönige Arbeit ein bisschen wenigstens gut gestalten. Das ist zumindest meine Interpretation. Und die Erfahrung habe ich schon oft gemacht. Also sowohl jetzt bei meinem Papa, das war jetzt halt die letzte Präsente, weil ich jetzt schon länger zum Glück nicht mehr in der Klinik war und transportiert werden musste. Aber die Leute sind für mich auch immer Schlüssel. Die sind einfach, die bringen oft nochmal was ganz anderes, eine Leichtigkeit mit. Das finde ich schön.
Mhm.
Also auch an die möchte ich mal schön. Wirklich, die haben ja auch einen Knochenjob manchmal hier. Auf jeden Fall für die nochmal eine Lanze brechen, dass man auch zu denen, und die können auch nichts dafür, wenn sie dich eine Stunde warten lassen. Die kriegen ihre Aufträge und müssen die abarbeiten und oft sind die zeitlich massivst unter Druck.
Ja. Ja, und manchmal sind es auch die Stationshilfen, die eine besondere Rolle spielen können. Und dadurch, dass die durch alle Zimmer gehen und ständig die Patienten sehen, haben die manchmal einen ganz guten Überblick, was eigentlich so psychosozial bei den Patienten los ist, ja. Also auch selbst Putzleute. Also ich habe es zumindest so erlebt, das ist natürlich lange her, 20 Jahre oder so. Da gab es eine Stationshilfe, die wusste immer ganz schön gut Bescheid, wie es den Patienten geht. Ja, die konnte man echt fragen. Das war sehr interessant. Mhm. Ich wollte dich noch eine andere Sache fragen. Wenn du zurückdenkst, nein, andersrum. Du hast mir mal gesagt, und das fand ich unheimlich schön zu hören, dass du eigentlich, wenn du zurückblickst, vor allen Dingen positive Erinnerungen hast, dass die schlechten Sachen eher nicht so präsent sind für dich. Stimmst du dem noch so zu?
Das hast ja, das
du
stimmt.
mal gesagt. Ja,
ja, dem stimme ich schon zu. Also meine Interpretation dessen ist, dass das so ein Reflex oder ein Mechanismus des Körpers ist, dass man es waren einfach viele üble und unschöne Situationen dabei. Und ich erinnere mich an die sind nicht ganz weg oder sowas. Oder vielleicht erinnere ich mich auch nicht an alle, aber ich erinnere mich schon an einige auch wirklich sehr schmerzhafte, unangenehme Situationen, auch brenzliche Situationen. Ich erinnere mich auch an Situationen, wo die einfach schwierig waren, weil ich war in einem, ich glaube, 6-Bett-Zimmer, wo dann die anderen Kinder oder ein anderes Kind bei mir im Zimmer verstorben ist, das bekommt man alles mit. Aber präsenter sind die Sachen, die Spaß gemacht haben. Wenn meine Schwestern mich besucht haben, das war einfach immer ein Highlight. Das kam leider nicht so oft vor, weil die ja weit weg gewohnt haben. Wenn die Klinik-Clowns kamen, die waren für mich ein Highlight. Die kamen, ich weiß nicht mehr, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, einmal die Woche. Das war grandios. Ich erinnere mich, ich hatte eine ganz tolle Krankenhauslehrerin, die ganz tolle Sachen mit mir gemacht hat, wirklich. Mit der habe ich zum Glück bis heute noch immer wieder Kontakt. Natürlich an meine Mama, die immer bei mir war. Und so diese positiven Sachen, daran erinnere ich mich. Ich erinnere mich auch an manche Schwestern, die einfach auch mal mit mir Quatsch gemacht haben. Oder an die Zivis, die versucht haben, mir Pokern beizubringen. So alles, was schön war und Leichtigkeit gebracht hat, ist zum Glück in meiner Wahrnehmung präsenter. Und das macht es mir auch einfacher, mit dieser Vergangenheit umzugehen.
Das ist schön. Das sind wirklich wunderschöne Worte und wirklich schön zu hören. Und ich glaube, kann vielen Hoffnung geben, gerade vielleicht Eltern, die zuhören, die ein krankes Kind haben, die sich fragen, wie kann das Kind eigentlich psychisch hier durchkommen? Und wenn man dich reden hört, ja, das kann einfach Hoffnung geben, glaube ich. Sehr schön.
Ja, also ich bin an der Stelle einfach froh, dass ich diese ganze Miste als Kind erlebt habe, weil man als Kind sowas ganz anders verarbeitet und man hat Ängste, aber die sind längst nicht so greifbar wie die. Also ich glaube, wenn ich dieses Jahr oder auch, man muss ja sagen, diese 9 Jahre, ich meine, ich wurde mit 9 Jahren transplantiert, die würde ich heute nicht mehr so wegstecken. Weder körperlich, weil einfach Kinderfleisch besser heilt, als auch psychisch, weil ja, Kinder erstens nicht alles verstehen, was darum passiert und nicht alles verstehen, was sie für Konsequenzen haben. Das heißt nicht, dass Kinder nichts blicken und da nicht feinfühlig sind, aber man ist sich der Gesamtheit dessen als Kind doch nicht so bewusst. Und das, glaube ich, ist. Deshalb bin ich froh einfach, dass ich das als Kind durchgemacht habe und es nicht jetzt als
Ja,
Mitte-30-Jähriger oder
interessant.
erwachsener Mensch, halbwegs erwachsener Mensch mitmachen muss. Ich weiß, das würde jetzt andere Spuren hinterlassen.
Gibt es noch irgendwas, Roman, was dir auf der Seele liegt, was du gerne mal loswerden würdest in Sachen Medizin, wie es so läuft, Kommunikation, medizinischer Betrieb?
Aber als erstes kommt mir in den Sinn, falls hier Menschen sind, die sich überlegen, Arzt zu werden oder junge Ärzte oder auch ältere Ärzte, eigentlich egal, die Psyche hat einen großen Anteil auf den körperlichen Heilungsverlauf. Und da kann man ganz viel dran arbeiten, indem man den Leuten einfach mal zuhört, sich die Bedenken anhört und den Leuten zumindest nicht zeigt oder versucht nicht zu zeigen, wie sehr man im Stress ist. Und natürlich, das ist immer eine riesen schwierige Frage, wenn Druck auf einem lastet, wie kann man das irgendwie ein bisschen verbergen, ist ja auch falsch, sondern mit sich selber besser damit umgehen. Das ist ja ein riesen Riesenfeld. Aber das ist für mich so wichtig. Hört den Leuten zu. Und lasst auch Raum für Erklärungen. Und ja. Manchmal hat man das Gefühl, die wollen unangenehme Gespräche so schnell wie möglich hinter sich bringen. Und das spürt man und das verunsichert noch mehr und macht noch
Ja,
mehr
ich glaube,
Angst.
das ist ein gutes Schlusswort, Roman. Aufforderung an alle. Kein leichter Beruf, aber auch ein sehr schöner Beruf,
Ja.
weil es gibt diese unglaublichen Erfolgserlebnisse auch. Ich hoffe, dass viele das hören und vielleicht dich sogar wiedererkennen. Das wäre natürlich ganz toll. Oder einfach wahrnehmen, da ist jemand, der ist seit 25 Jahren Herz-Lungen transplantiert, dem geht's gut, der hat ein tolles Leben, ist zufrieden, glücklich. Also so kommst du zumindest rüber. Ja, schön. Vielen Dank, dass du diese
Ja.
Geschichte mit uns geteilt hast.
Ja, danke schön. Gerne habe ich das gemacht. Was ich aber jetzt am Schluss einfach auch nicht vergessen möchte, ist mich bei allen, die an meiner Geschichte beteiligt, mir geholfen, mich unterstützt haben, zu danken, einfach weil ich mir meiner Geschichte sehr wohl bewusst bin. Ich weiß, dass ich von Geburt an keine Überlebenschance hatte und jetzt hier bin und es mir gut geht. Und daran hat zum einen meine Familie natürlich einen riesengroßen Anteil, meine Mutter, mein Papa, meine Schwestern, aber auch jeder Arzt, jede Schwester, die sich da für mich ins Zeug gelegt hat. Auch du, Aida, also dir gilt dieser Dank genauso wie allen anderen. Ja, Ich bin einfach froh, dass es Menschen gibt, die sich der Situation, der schwierigen Situation stellen, einen Beruf in der Pflege und der Medizin zu machen. Und ja, so ein Stück weit manchmal einfach auch Unmögliches möglich zu machen. Und wenn das Unmögliche schon nicht möglich gemacht werden kann, dann wenigstens das Unmögliche so wenig schwierig oder so gut wie möglich zu gestalten. Und das finde ich einfach super wichtig. Und da habe ich riesen Respekt vor jedem, der das macht oder ja, der sich für diesen Weg entscheidet.
Vielen lieben Dank, Roman, dass du dir die Zeit genommen hast, auch für deine Offenheit. Ganz herzlichen Dank.
Bitte gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Diese Folge wurde von mir, Aida Duru, produziert und bearbeitet. Die Musik in der Sendung ist von Blue Dot Sessions. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst bitte eine Bewertung und schreibt ein Review bei Apple Podcasts. Ich freue mich auch über Rückmeldungen unter der E-Mail-Adresse aida@mac.com. Das ist aida@mac.com und beantworte jede E-Mail persönlich. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute.